SWR 2 Forum.
Zwei Takte, das reicht, um zu wissen, was da gespielt wird. Alexis Sorbas Sirtaki Kreta, eine griechische Tragikomödie also, die da in Szene gesetzt wird. Komponist und Volksheld Griechenland trauert um Mikis Theodorakis. Am Mikrofon ist Martin Durm. Alles intoniert, was wir dieser Tage, heute, morgen, in den nächsten Tagen hören werden, alles intoniert von Mikis Theodorakis, der ja viel mehr war als genialer griechischer Komponist. Er war Widerstandskämpfer, linker Visionär, Politiker auch kurz. Mikis Theodorakis war Griechenlands Volksheld schlechthin. Nun ist er gestorben mit 96 Jahren, ein Jahrhundertleben. Dieser 2. September ist also ein echter Trauertag für die Griechen und nicht nur für sie. Theodorakis war ja auch europaweit eine Größe. Er hat auch hier in Deutschland viele bewegt, hat selbst unser eins in jungen Jahren dazu gebracht, sich beim Griechen in Stuttgart nach ein paar Usos am Sirtaki zu vergehen. Die Musik, das Leben, das Charisma von Mikis Theodorakis, das alles beschäftigt uns in diesem SWR2-Forum mit Dr. Peter Hanser Strecker. Er hat als Verlagsleiter von Schott Music die Werke von Theodorakis herausgebracht mit Vassilios Asbestopoulos. Er ist Journalist und Autor, der viel über Theodorakis publiziert hat. Und mit meiner Kollegin Anna Kuksidou. Sie ist gerade in Thessaloniki, ihrer Heimatstadt, und uns telefonisch zugeschaltet. Frau Kuksidou, Griechenland trauert um Theodorakis. Ist das nur eine Schlagzeile oder spüren Sie das auch jetzt in den Straßen, in den Cafés von Thessaloniki?
Das ist keine Schlagzeile. Das spürt man überall. Also ich muss sagen, die Menschen trauern wirklich. Ich bin heute Morgen hier aufgestanden, machte mir einen Kaffee, mache das Radio an. Ich höre immer den Kultursender, den meine Mutter immer hört. Und ich denke, hoppala, wieso läuft denn da am frühen Morgen Theodorakis? Normalerweise kommt da etwas leichtere Musik und auch noch die traurigen Lieder von Theodorakis. Und dachte, das ist kein gutes Omen. Und griff dann zum Handy. Und da waren schon die ersten Nachrichten, auch in den Nachrichtenportalen, auf Facebook. Die Menschen trauern wirklich. Und auch viele, viele Menschen sind ja in Athen in sein Haus, vor sein Haus gegangen und haben ihm dann auch nochmal das erste, letzte Geleit sozusagen gegeben. Heute Nachmittag wurde der Sarg herausgetragen und die Menschen schrien, du bist unsterblich, Athanatos, Athanatos.
Da taucht jetzt immer der Begriff Volksheld auf. Was glauben Sie, wird er jetzt zur nationalen Ikone gemacht?
Das ist er doch bereits. Also Mikis, wen die Griechen nennen, ist ein Volksheld. Er ist wirklich eine Ikone und das schon seit mindestens den 60er Jahren, wo er dann wirklich auch nochmal musikalisch ja richtig stark hervorgetreten ist. Einfach dadurch, dass er ja damals es gewagt hat, Musik zu vertonen mit Gedichten der griechischen Dichter, der Lyriker, die damals auch der Linken zugehörig waren und sie so zu vertonen, dass sie jedermann zugänglich wurden. Also Theodorakis ist derjenige, der eigentlich Bouzouki salonfähig gemacht hat. Und auch die Volkssänger, die damals Rembetika sangen, vielleicht in irgendwelchen Kneipen, die er dann auf die große Bühne geholt hat. Und seitdem dieses Schaffen, dieses kreative, unbändige Schaffen gepaart, aber auch immer mit einer politischen Einstellung, mit einem Einmischen im politischen Leben. Er hat ja auch dafür stark gelitten. Das gehört alles dazu. Und Mikis Theodorakis ist also, wie gesagt, mindestens seit den 60er Jahren eine Ikone in Griechenland. Und das bleibt er.
Herr Hanser Strecker, Sie haben Mikis Theodorakis persönlich sehr gut gekannt. Sie haben ihn erst vor einem Monat nochmal getroffen. Wie war diese letzte Begegnung? Wie wirkte er da auf Sie?
Ja, das war schon sehr traurig, denn es ging ihm sehr schlecht. Und das war auch sichtbar. Er lag im Bett, in seinem normalen Bett und musste auch etwas Sauerstoff bekommen. Und leider war es auch so, dass er nicht mehr reden konnte und das war schon sehr traurig auch für ihn, sondern er hatte zu wenig Luft in der Lunge, die ihm da auch immer wieder Schwierigkeiten machte, sodass er nur flüstern konnte. Aber trotzdem hatte ich einige Minuten Zeit, wo er mit mir noch sich unterhalten konnte über Flüsterpropaganda quasi. Und das war noch sehr, sehr schön. Und wir sprachen auch einfach über die Zukunft, die ihm natürlich noch sehr nahe lag. Und vor allen Dingen, er ging davon aus, dass es weitergeht.
Danke, dass Sie diese Eindrücke mit uns teilen. Er wird ja mit vielen Begriffen charakterisiert, Weltkomponist, Freiheitskämpfer auch. Wir werden das noch im Einzelnen durchgehen, aber was war er für Sie vor allem anderen?
Ja, er war erstmal ein sehr, sehr guter Freund und wir hatten sehr viele Begegnungen, obwohl ich natürlich leider kein Griechisch kann, aber seine Assistentin und auch Asteris Koutoulas, der quasi sein Vizesohn ist, konnte mich natürlich immer begleiten und mit anderen Worten, die Verständigung war ausgezeichnet und er war ein väterlicher Freund und ein unglaublich belesener und engagierter Kosmopolit und er hatte so viele Interessen und die immer wieder durchbrachen auch. Es ging ihm immer wieder letztendlich um die Menschheit und um die Völkerverständigung und um die Freiheit und in allen Punkten und er sagte dann immer wieder, das war für ihn eigentlich nicht der Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck, damit er seine Musik auf diese Weise besser verbreiten kann.
Herr Asbestopoulos, einen wie Alexis Tsipras, den hat man fast schon vergessen, Alexis Sorbas nicht. Theodorakis hat ihn durch seine Musik zu einer zeitlosen, ja unsterblichen Kultfigur gemacht. Wie hat Theodorakis selbst mit Sorbas es gehalten? Es wäre ja für ihn ein leichtes gewesen zu sagen, das war mein größter Erfolg.
Nun, ich glaube, Theodorakis hat es geschafft, den Sorbas in allen Griechen in einer Art und Weise zu wecken, die ziemlich imposant ist. Es geht darum, als Vermächtnis von ihm möchte ich jetzt im Kopf behalten, dass er uns gelehrt hat, auch schlechte Situationen, auch Katastrophen mit Musik, auch mit Tanz, mit Lyrik, mit Kunst, mit Kultur anzugehen, optimistisch zu bleiben in der Katastrophe und selbst in der schlimmsten Katastrophe das Beste zu sehen. Und genau das hat ja Kazantzakis mit seinem Helden Alexis Sorbas gemacht. Also Alexis Sorbas, die Figur, die Kazantzakis beschrieben hat, die es tatsächlich gab. Und die durch die Musik von Mikis Theodorakis ja immer noch als Filmmusik irgendwo läuft, das taucht ja in allen möglichen, auch in Vorabendserien im deutschen Fernsehen auf.
Und zurzeit auch bei uns im Radio ständig.
Genau, und dieses Bouzouki dazu, das ist das, was man jedem Land wünschen würde. Bouzouki, das sind Flüchtlinge aus Kleinasien, wie die Kollegin schon ansprach, die Paria waren für die übrigen Griechen. Und diese Musik wurde in Spelunken gespielt, wo auch Haschisch geraucht wurde. Und die High Society der einheimischen Griechen, der angestammten Griechen, konnte mit diesen kleinen Asien-Griechen kaum was anfangen. Dann kommt so ein Mikis hin, knallt das zusammen, das kommt in die Kammermusik, danach in die symphonische Musik und in die Herzen der Griechen. Sie gehen in Griechenland über die Straße und ich sage das nicht abfällig, aber selbst der Straßenreiniger kann ihnen Lyrik vorsingen, die von Nobelpreisträgern stammt und er hat sie verstanden. Er hat also diesen Alexis Sorbas in all seine Patenkinder, in all die ihn gehört haben, eingeimpft. Und das ist ein Vermächtnis, das kann man nicht abschätzen.
Das lag, glaube ich, auch daran, dass er große griechische Dichter in Volksliedern dann übersetzte und damit auch zugänglich machte für die Schichten, die keine Hochschule besucht haben. Aber nochmal zum Sorbas, dieser Welterfolg. Ja. Dieser Blick, diese Fixierung auf den Sorbas, hat die womöglich auch den Blick auf die eigentlich großen Kompositionen, die Symphonien, die Opern, verstellt? Ist das denkbar?
Das könnte in Deutschland der Fall sein. Wenn Sie nach Südamerika fahren und in Chile nach Mikis Theodorakis fragen, dann ist das der Nationalkomponist von Chile als Grieche, weil er Pablo Neruda vertont hat. Wenn Sie nach Israel gehen, wird man Ihnen dort über den Mauthausen-Zyklus etwas sagen. Das heißt, die Vertonung des Grauens der Shoah und des Holocaust und der Verfolgung politisch Andersdenkender durch die Nazis in einer Form, die den Opfern die Würde, die Liebe, die Menschlichkeit wiedergibt. Das ist je nach Region wird es wahrgenommen, wie man es wahrnehmen möchte ich fast sagen.
Herr Hansa Strecker, Sie geben seine Musik raus. Missverstehen wir Theodorakis womöglich, wenn wir ihn nur auf diesen Sorbas fixieren? War er nicht auch ein Alleskönner? Er hat ja neben moderner klassischer Musik eben auch fürs Ballett, fürs Theater, sogar für orthodoxe Kirchenchöre geschrieben.
Ja, also die Reduzierung auf die zwei Töne von Alexis Sorbas, das ist sicher völlig fremd. Er hat ein Werk geschaffen mit einer Fülle von Anregungen und Inhalten, die weit über das alles hinausgehen. Und ich bin sehr froh, dass jetzt gerade in Athen eine große Ausstellung läuft über sein gesamtes Schaffen. Und diese Vielseitigkeit, die wird dort deutlich. Es ist vor allem erstaunlich, wie viel auch Literatur, Sekundärliteratur über ihn existiert. Er ist ein, ja, er ist im Prinzip ein Teil von Griechenland.
Hm. Frau Kuxidou, dass er sich nicht festlegen lässt, weder musikalisch noch, wie wir auch sehen werden, politisch. Ist das womöglich eine Konstante in seinem Leben gewesen?
So kann man das nicht sagen, dieses sich nicht festlegen wollen, das kam so peu à peu. Er war ja immer auch eine Ikone der Linken, der Mikis Theodorakis. Er hat ja gegen den, also er war im Widerstand während der Nazi-Herrschaft in Griechenland, er war danach auch, weil er der Linken, der kommunistischen Bewegung angehörte, war ja auch später dann nach dem Bürgerkrieg hier inhaftiert, er wurde gefoltert. Er war in den 60er Jahren eine der führenden Figuren einfach auch der sogenannten Labrakis-Jugend, also auch der linken Jugend. Und da war eigentlich immer klar, man hatte ihn verortet als Kommunisten. Es war ja auch so, die konservativen Griechen konnten teilweise auch nicht sehr viel mit ihm anfangen. Also ich habe eine Geschichte eines Widerständlers, der mir erzählte, während der Hunterzeit, von 67 bis 74 war. Da war ja seine Musik in Griechenland verboten. Mikis bereits in Paris im Exil. Und der junge Mann war mit seinen Freunden in einer Kneipe und sie hatten ziemlich gut getrunken und liefen dann betrunken die Straße hinunter und fingen an zu singen. Und er sang dann Lieder von Mikis Theodorakis und auf einmal realisierte er, hoppala, ich bin hier alleine, alle anderen hatten sich verdienisiert. Sie verschwanden, weil sie hatten also keine Lust auf Scherereien. Und dann ging er eben einsam nach Hause und hatte Glück, dass er nicht gefasst wurde, weil selbst das Singen dieser Lieder einfach ein revolutionärer Akt waren. Und damit hat man Mikis Theodorakis auch immer verbunden mit dem Revolutionären, mit der Visionären, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein besseres Griechenland, aber auch darüber hinaus, was vorhin auch kosmopolitisch genannt wurde. Also das war schon seine Vision. In den 80er, 90er Jahren, vor allem in den 90er Jahren, kam dann auch nochmal so eine andere Seite von Mikis Theodorakis zum Vorschein. Das war eher, ich würde es jetzt mal nennen, so die patriotische Seite, die hat dann doch einige Griechen irritiert. Er war ja zeitlang unter dem konservativen Minister ohne Portefeuille, unter dem damaligen Ministerpräsidenten Mitsotakis, dem Vater des jetzigen Ministerpräsidenten. Und das war dann schon etwas merkwürdig. Und auch manchmal, wenn es um nationale Interessen Griechenlands ging, war man dann doch erstaunt zu sehen, dass die Töne, die er anschlug, dann doch nicht dieses Internationale war, sondern doch sehr regional, griechisch weit begrenzt. Also das war dann schon auch noch diese andere Seite von Mikis Theodorakis, die auch immer wieder verstörte, die auch immer wieder zu bissigen Kommentaren führte. Aber es gab nie eine, wie soll ich sagen, eine Diskussion über sein Werk. Sein Werk, das hat auch die konservative Seite Griechenlands sehr stark dann anerkannt und es wird ja auch in den Schulen gesungen und kleine Kinder kennen diese Gedichte und das ist wirklich einfach Volksgut. Also man müsste sich mal vorstellen, in Deutschland würde man, sage ich mal, Brecht Weil in der Schule so lehren oder so singen, dass jedes Kind es sagen kann. Das wäre eigentlich nicht denkbar.
Jetzt haben wir schon einen großen Bogen geschlagen, der weite Teile seines Lebens umfasst. Aber lassen Sie uns noch mal zurückgehen aufs Jahr 1964, als der Alexis Sorbas in die Kinos kam. Wir wussten das damals gar nicht. Manche aber, das habe ich jetzt gelesen, behaupten, der Ruhm, den er durch diesen Film bekommen habe, der habe ihm letztendlich das Leben gerettet, als dann im April 67 in Athen die Militärjunta putschte, seine Musik verbot. Ich glaube, man durfte sie nicht mal pfeifen. Und ihn verhaftete. Ist das womöglich wirklich so gewesen, Herr Asbestopoulos, dass Sorbas letztendlich ihm das Leben gerettet hat in diesen Zeiten der Militärjunta, weil er einfach zu berühmt war, um ihn umzubringen?
Er hat das Lied auch genutzt. Er ist in der Bobolinasstraße, das ist neben dem jetzigen, in der Nähe des jetzigen, wo man jetzt das Kulturministerium findet, da war die Folterkammer und das Folterhaus der Obristen und man hat ihn dort gefoltert, man hat ihn dann auch zu Scheinhinrichtungen geführt und bei einer dieser Scheinhinrichtungen hat er angefangen zu pfeifen und hat dann die Töne gepfiffen, die sie eben gespielt haben. Und der Mensch, der ihn erschießen sollte, fragte ihn dann, ja, was soll das, was machst du jetzt? Ja, sagt er, ich will, dass du dich daran erinnerst, dass wenn du diese Musik hörst, dass die alle Welt spielen wird, wen du erschossen hast. Und dann war die Sache gegessen, dann wurde er nicht erschossen. Oder auch ging die Scheinhinrichtung nicht weiter. Das ist klar, dass dann eine solch große künstlerische Wirkung auch einen Schutz gibt für den Menschen selber. Denn in seinem Umfeld sind ja viele Menschen auch während der Militärdiktatur verstorben. Auch unter ungeklärten Umständen.
Hm. Er war ja mehrmals totgeweiht. Im Gefängnis, im Lager, er hat Folter überstanden. Erst im Widerstand gegen die Nazis, dann im griechischen Bürgerkrieg und dann eben auch unter der Militärjunta, so wie Sie es eben beschrieben haben. Herr Hansa-Strecker, was meinen Sie, welche Spuren hat das bei ihm hinterlassen?
Ja, also wenn Sie mit ihm sprachen, auch über diese Zeit, dann war er eigentlich nur ein Teilnehmer von damals. Es hat bei ihm musikalisch eigentlich nur ausgelöst, dass er weitermacht, dass er immer wieder sich auch auf die Musik bezieht und seine unglaublichen Lieder, also über 1000 Lieder und seine ganzen Werke, er hat sich also in der Musik eigentlich wieder zurechtgefunden und auch, wenn Sie so wollen, sein Leben gefunden.
Hat er darüber geredet, wie man das überstehen kann? Diese Grausamkeiten, die ihm angetan haben, im Lager wurde er in Sickergruben geworfen, ihm wurde ein Bein gebrochen, also Folter im brutalsten Sinn des Wortes. Und trotzdem ist er, wie Sie eben sagen, ein feinsinniger Künstler geblieben. Hat er darüber geredet, wie er das überstanden hat?
Also er hat mir gegenüber nicht darüber geredet, aber er ging davon aus, dass ich wüsste, was da alles passiert ist. Und er wollte auch darüber eigentlich nicht reden, sondern er sagte, da ist mir viel Schreckliches passiert, aber ich habe nie aufgegeben, an mich und an meine Musik zu glauben. Und das, glaube ich, ist sein Geheimnis, auch bis zuletzt gewesen.
Frau Kuczito, wir haben gerade über Konstanten geredet, dass man bereit sein sollte, im Kampf gegen Unterdrückung alles zu riskieren, auch das eigene Leben einzusetzen, Widerstand zu leisten. Ist womöglich das die eigentliche Konstante bei ihm?
Das kann man durchaus so sehen. Das ist das eine, dieses Widerstand zu leisten, aber auch dieser Glaube an ein besseres Leben. Also Mikis Theodorakis steht schon für Hoffnung, er steht für Leben und er steht auch für das Leben feiern. Es ist für mich auch interessant, dass selbst wenn man die, sage ich mal, traurigen Lieder hört, diese Lieder wie den Epitaph von die Vertonung von Janis Ritsos, wo da wirklich eine Mutter um ihr totes Kind trauert, dass man trotzdem daraus Hoffnung schöpft, nach dem Motto, ich singe das und es gibt mir Kraft, um weiterzumachen, es gibt mir Kraft, um aufzustehen. Also er ist schon ein Sinnbild des Widerstands und des Lebens und des Weitermachens. Und das ist das, was, glaube ich, auch die Griechen von ihm auch bekommen haben und mitgenommen haben.
Hm. Aber irgendwann ging es ja für ihn nicht mehr weiter in Griechenland. Ich glaube, 1970 ging er dann ins Exil nach Paris. Wie kam er damals überhaupt frei, Herr Hansa-Strecker? Und wie haben ihn die Obristen dann letztendlich aus Griechenland rausgelassen?
Ja, es war also, wie er immer selbst sagt, ein freies Exil. Er wollte einfach musikalisch tätig sein und in einem Land, wo seine eigene Musik verboten ist, das ist ja ein Unding, auch heute noch, unvorstellbar, dass eine Junta seine Musik verbietet, die ja für sich eigentlich nichts zu verbieten ist. Und er hat dann einfach neu anfangen wollen und eben auch seine musikalische Karriere weiter betreiben wollen. Und das ging in Paris natürlich wunderbar. Und er hat ja dort dann auch Unterricht genommen bei Messiaen und auf diese Weise den Anschluss gesucht an die Musikwelt von Europa.
Gab es denn da Druck von der Außenwelt, von anderen möglichen weltberühmten Künstlern, die darauf drängten, dass man ihn freilassen muss? Oder warum hat die Junta dann schließlich nachgegeben?
Das war Gott sei Dank eine sehr schöne konzertierte Aktion von großen Namen, unter anderem Schostakowitsch, Eisler und bis hin zu Bernstein, die gesagt haben, das ist ein Unding, dass man hier einen solchen Komponisten also quasi an die Wand stellt oder aus dem Leben nimmt. Und das hat dann sicher auch dazu geführt, dass er freier wurde und damit auch wieder zurückkehren konnte.
Herr Svestopoulos, wie fand er sich eigentlich dann in diesem, eher verwöhnten europäischen Kunstbetrieb zurecht? Einer, der aus den Foltergefängnissen und Lagern kam, an Leib und Seele geschunden war. Wie ist er zurechtgekommen mit dem Pariser Betrieb?
mit dem Pariser Betrieb kann ich Ihnen nicht sagen, aber mit dem Aachener Betrieb kann ich Ihnen sagen, mit dem deutschen Betrieb. Er hat Konzerte gegeben, er hat die Konzerte auf eine Art und Weise gegeben, die heute vielleicht die Rolling Stones machen würden, also in einer Interaktion mit dem Publikum, die beispiellos ist. Sein Publikum war das Werk. Also er hat ja in der Laiki-Musik hat er ja die mit seiner Kulturrevolution, wie wir das schon mehrfach erwähnt haben, die Lyrik reingebracht. Er hat dann aber auch die Künstler reingebracht. Er hat sich die Künstler aus der anderen Musik in die Kammer geholt. Er hat einen Bithykotsis als Interpreten gehabt, ein Bithykotsis, der in Tavernen sang. Das wurde dann ein Weltstar. Wir kennen in Deutschland wahrscheinlich eher den Dalaras, vielleicht noch ein bisschen die Farandouri, aber man kann sich nicht vorstellen, wie er im Kunstbetrieb Künstlern eine Chance mit seiner Musik gegeben hat und wer alles seine Musik gesungen hat. Die jüngeren Griechen kennen Anna Vissi als Popsängerin. Kaum jemand weiß, dass eines der ersten Lieder, was die interpretierte, gestern Abend in Aachen war. Das gibt es das gibt's auch vertont, das kann man auch in YouTube finden. Er hat sich als Teil dieses Musikbetriebs, kann man fast schon so sagen, auch als Rädchen aufgeführt, welches dort revolutioniert hat, also geeinigt und revolutioniert. Heute sehen wir, dass eine bis vor kurzem Popsängerin im gesetzteren Alter, wie die Pegasina, anfängt, seine Lieder zu singen. Das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Das ist so, als würde, was weiß ich, wen ich da jetzt nehmen müsste, der diesen Sprung macht. Stellen Sie sich vor, die Ärzte fangen plötzlich an, Kurt Weill zu singen. Das glaube ich nicht, dass es so etwas momentan im deutschen Sprachraum gibt, dass man das beschreiben kann. Und das macht ihn so unbeschreiblich und das macht ihn auch so wertvoll. Wir reden über eine Person, die ja nicht nur im Musikbetrieb war. Wir reden über eine Person, die gleichzeitig mit Arafat und mit Moshe Dayan befreundet war. Wir reden über eine Person, der zwischen den größten Gegensätzen vermittelt hat. Und da ist der Musikbetrieb von Frankreich das kleinste Problem gewesen.
Ihm war ja auch an der Aussöhnung zwischen Türken und Griechen enorm gelegen, soviel ich weiß, was ja auch familiäre Hintergründe hat, oder? Ist er so etwas wie der Versöhner für viele Griechen gewesen?
Ich würde eher sagen, auf eine Art hegelische Weise und gepaart mit Sokrates Weise, also Sokrates, der jemanden dazu bringt, selber darüber nachzudenken und Hegel, der Aktion und Reaktion gegenübersetzt, hat er als Spalter zur Integration geführt. Wie so ein kleiner Troll hat er auf jede Wunde seinen Finger gelegt, hat da Kontroversen produziert und diese Kontroversen bringen jemanden zum Nachdenken und die bringen als Endergebnis die Integration. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, die auch unnachahmlich ist. Also die Griechen haben ihn gehasst, die Linken haben ihn gehasst, wenn er was gemacht hat, was sie rechts empfanden. Die Rechten haben ihn gehasst, weil er war ja Kommunist und er hat in seinem letzten Brief an die Kommunistische Partei geschrieben, er will als Kommunist sterben. Die Kammermusiker haben ihn gehasst, weil er das Bouzouki brachte. Die Bouzouki-Musiker haben ihn argwöhnisch beobachtet, weil er ja symphonische Musik machte. Und im Endeffekt haben alle ihn geliebt, weil er sie geeinigt hat. Mhm.
Herr Hansa Strecker, diese Leidensgeschichte, die er auch mit sich immer herumgeschleppt hat, auch im Exil, war die Teil seiner Aura, die man in Frankreich und in Deutschland ja auch spürte? Hat man ihn womöglich auch gerade wegen dieser leidvollen Erfahrung geehrt und bewundert?
Bewundert sicher, aber er hat aus meiner Sicht wenig daraus Kapital geschlagen, sondern er hat immer wieder sich eigentlich mehr um die Gegenwart, um die Zukunft und vor allen Dingen um seine Musik und das Musikleben gekümmert und um seine großen Ideale eben der Völkerverständigung und der Freiheit.
Mhm. Wieso schlug ausgerechnet Alexis Sorbas und der Soundtrack dieses Filmes dermaßen bei uns in Deutschland ein, Frau Kokzidou? Sie kennen beide Länder. Sie sind, glaube ich, mit 8 Jahren von Griechenland nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern. Wieso vor allem bei den 68ern in Deutschland, bei denen, die kurz danach kamen auch, die konnten sich gar nicht satt sehen, nicht satt hören an Sorbas The Greek. Woher kommt das? Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, das ist diese Griechenland-Sehnsucht zum einen, die es in Deutschland natürlich auch gibt und gab. Dann eben in den 60er Jahren, als man anfing, aus dieser Enge des Landes einfach auch herauszubrechen, da kam etwas Neues, da kam etwas mit Lebensfreude. Das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und man hat ja auch danach gesucht, also auch die 68er suchten ja auf der einen Seite nach der Revolution, auf der anderen Seite natürlich auch nach der Lebensfreude, nach all den steinernen, bleiernen Jahren, die es auch in Deutschland gegeben hat. Und das war das, was diese Musik einem gegeben hat. Also ich muss sagen, wenn ich sie höre, im Original muss ich dazu sagen, auch heute im Fernsehen lief ja auch die ganze Zeit diese eine Szene mit Anthony Quinn und Alan Bates am Strand von Kreta, wie sie dann tanzen, dann ist das eine wunderbare Musik, eine Herausforderung an jeden Bouzouki-Spieler, abgesehen davon, und das ist wirklich was ganz Tolles. Aber wie das halt so ist mit diesen schönen Melodien, die revolutionär beginnen, irgendwann werden sie, so wie Che Guevara, dann eben plötzlich ein Abbild auf dem T-Shirt, werden sie dann schon irgendwie, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis, muss ich dazu sagen, gerade zu dieser Musik. Ich finde sie wahnsinnig toll. Auf der anderen Seite hat sie sich dann einfach in den 80er, 90er Jahren dann so verselbstständigt als das Sinnbild des Folklore Griechenlands. Und es genügen mittlerweile, wir haben es ja am Anfang der Sendung gehört, eben diese zwei Takte und jeder weiß, wo man ist. Und man kann damit Werbung machen, ob für Joghurt, Uso oder ich weiß nicht was alles. Und alle wissen Bescheid, aha, Griechenland. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Aber in dieser Zeit, in den 60er Jahren, war das natürlich einfach auch das, die Musik des Aufbruchs, das, die Musik für etwas Neues, die Musik für etwas, was dann hieß, also man kann etwas Neues wagen, muss aber dafür die Lebenslust nicht verlieren. Und das ist natürlich schon großartig.
Theodorakis hat ja selbst gesagt, nirgendwo im Ausland sei er so sehr gefeiert worden wie Anfang der 70er Jahre in Westdeutschland. War er womöglich auch so etwas wie die Vaterfigur, die sich viele der jüngeren Deutschen damals gewünscht hatten, einen Widerstandskämpfer statt einen Wehrmachtssoldaten als Vater?
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also das ist sicherlich mit, das gehörte mit dazu. Also ich kann mich noch erinnern, als bei mir in der Schule in den 70er Jahren eine Lehrerin, also auf dem Deutschen Gymnasium in Stuttgart, eine Lehrerin Musik mitbrachte und extra für mich eine Schallplatte von Mikis Theodorakis. Für sie war das was ganz Besonderes und das gehört sicherlich dazu. Aber man darf auch nicht vergessen, dass während der Hunterzeit auch sehr, sehr viele Griechen von Deutschland aus Widerstand geleistet haben. Also da kamen zwei Sachen zusammen. Da kamen also sagen die jungen Deutschen, die den Aufbruch wollten und etwas Neues, aber da waren auch die ganzen Griechen, die dort von dort aus eben Widerstand geleistet haben und organisiert waren, eben auch in Deutschland und die auch in seine Konzerte gerannt sind und auch die Stadien gefüllt haben. Und das ging dann Hand in Hand. Und deswegen wurde auch Mikis Theodorakis auch in Deutschland so bekannt und beliebt.
Herr Asbestopoulos, Roger Willemsen hat mal gesagt, was Che Guevara für Lateinamerika war, das war Theodorakis für uns Europäer. Lag er damit richtig mit dieser Einschätzung?
Zumindest waren die beiden ja befreundet, so wie wir das wissen. Und Mikis, das letzte Mal, was ich, als ich ihn sah, außerhalb des Bettes, kaute er immer noch an Havanna-Zigarren, die er da, mit denen er bezahlt worden war.
Er war ja auch in Kuba.
Genau, er hat sehr viele Zigarren gehabt, er konnte nicht mehr rauchen und dann kaute er halt da dran und er war Che Guevara, Fidel Castro, Lateinamerika sehr verbunden. Er ist zur Ikone geworden, auch schon in sehr jungen Jahren, durch seine Aktionen gegen die Militärdiktatur, auch durch die Koordination der Aktionen gegen die Militärdiktatur. Weil es ist ja nicht nur seine Aktion gewesen, sondern auch die Koordination, sein Umfeld, Melina Mercuri. Das ist ein ganzer Komplex und er war da die einigende Identifikationsfigur, an der sich der Widerstand gegen die Militärjunta orientiert hat. Und in Europa ist der Widerstand gegen die Militärdiktatur, so wie ich es als Kind über meinen Vater erlebt habe, der in Aachen war, aber er auch in Griechenland keinen Platz mehr hatte, ist der Widerstand gegen die Militärdiktatur auch von den anderen aufgefasst worden als der Widerstand gegen ein faschistisches Regime. Und insofern ist er durchaus für Europa das, was Che Guevara für Lateinamerika war.
Er trat ja auch in der DDR auf. In der Zeit des Exils wurde auch von der SED gefeiert. Hatte er ein festgefügtes, ideologisches, vielleicht sogar vom real existierenden Sozialismus, wie er sich nannte, geprägtes Weltbild?
Also ich kann ihm jetzt nur das sagen, was ich vom Asteris Kutulas habe. Den war ja schon als den Ziehsohn von Mikis Theodorakis, als den Zweitsohn von Mikis Theodorakis beschrieben haben. Ich bin mit Asteris auch sehr stark verbunden und irgendwann fragte ich ihn, wie war das bei den Konzerten, weil Asteris war der Übersetzer. Und Das, was er mir sagte, ist, dass Mikis Theodorakis sehr kritisch mit der SED-Führung ins Gericht gegangen ist, weil er empfand, dass der Sozialismus dadurch verraten wird, dass man der Jugend keine Freiheiten lässt, dass man den Menschen keine Freiheiten lässt. Er hat in dem Sinne sogar die scharfe Kritik geübt, die wahrscheinlich damals jeder am Sozialismus Begeisterte geübt hätte, wenn er es gekonnt hätte oder wenn er es gewagt hätte. Nur Mikis Theodorakis, der hat ja mehr Konzerte im Westen gegeben als im Osten. Er hat es dann aber bei seinem Konzert im Osten dazu gebracht, dass er direkt die Sachen beim Namen genannt hat. Asteris hat mir das Gespräch komplett übermittelt und den Leuten wirklich die Leviten gelesen hat.
Herr Hansa Strecker, diese Wende vom Kommunismus hin zum Eurokommunismus, mit dem hat er sich gerne identifiziert. Hat sich das in einer Weise, dieses politische Engagement, auch in seiner künstlerischen, in seiner musikalischen Entwicklung niedergeschlagen?
Also nicht unmittelbar. Es war natürlich immer ein weites Feld, dass er das mit einbezogen hat. Aber ich muss sagen, seine Musik hat er völlig, sagen wir mal, politisch frei gestaltet und auch immer wieder promoviert. Und deswegen sind es zwei Welten, die er auch sehr gut trennen konnte. Und trotzdem ist er dann immer wieder zurückgekommen und seine politischen Ausflüge, die waren immer zum Teil auch sehr originell. Als er mir mal einen Vortrag hielt über Mao und seine Bedeutung eigentlich für die westliche Welt. Und auf der anderen Seite hat er auch immer damit konkretiert, dass er hier bewusst provozieren möchte.
Also für Sie kein Dogmatiker in politischer Hinsicht?
Er war auch nicht parteipolitisch gebunden und ja, würde ich so sagen.
Frau Kokzidou, Theodorakis hat sich ja fast bis zuletzt in Griechenland politisch mit großer Vehemenz eingebracht. Er war Bürgermeisterkandidat für Athen, er war zeitweise auch Parlamentsabgeordneter. War ihm das Künstler, das Geniesein womöglich zu wenig?
Ich würde sagen, für ihn gehörte beides dazu. Also er war ja ein politischer Künstler, kein künstlerischer Politiker, um das so zu sagen. Nein, er war immer Künstler durch und durch, aber er hatte seine Vision und er wollte einfach etwas bewegen und verändern. Und deswegen mischte er sich immer auch in die Politik ein. Das gehörte für ihn einfach dazu. Und das ist aber auch etwas, was in Griechenland natürlich sehr stark gemacht wird, gerade für die Generation, zu der Theodorakis gehört, die Positionierung, wo bin ich, wo stehe ich, wie verhalte ich mich, die gehörte einfach dazu. Also man muss einfach auf sich vorstellen, er ist ja künstlerisch groß geworden in einer Zeit, in der das Land entzweit war, in zwei Lager, auf der einen Seite die Linke, die bis dahin nur gelitten hatte, und auf der anderen Seite die Konservativen, die immer den Hut auf hatten und die das auch immer haben die anderen spüren lassen. Es war eine Zeit, in der jemand bestimmte Ämter nicht innehaben konnte. Da wurde die Gesinnung geprüft bis hin zum Onkel und Tanten und ich weiß nicht was alles. Also insofern konnte man als Künstler, musste man da auch eine Haltung zeigen. Natürlich gab es welche, die blieben auf der einfachen, manche auch auf der seichten Ebene. Aber für ihn war das ganz wichtig. Also das war, ist ja nicht der Einzige. Melina Mercouri, die schon genannt wurde, gehört auch dazu, aber auch eine ganze Reihe anderer Politiker oder Dichter, genauso beispielsweise Seferis, der von Theodorakis vertont wurde, dessen Begräbnis war ja während der Hunderzeit und das war ja damals dann auch eine Demonstration, das Begräbnis, weil alle Menschen auf die Straßen in Athen gegangen sind, um ihn zu begleiten. Und da musste man angesichts der Ungerechtigkeiten dieser Teilung des Landes, musste man sich eigentlich auch positionieren.
Sie haben das,
und das hat er beibehalten.
Sie haben das anfangs kurz angesprochen. Er hat ja trotz allem sogar mal unter den Konservativen, unter einer konservativen Regierung als Minister gedient. Wie passte das zusammen mit seiner eigentlich linken Biografie?
Also für ihn passte das zusammen. Er sagte immer, er habe keine Grenzen, er kenne keine Grenzen, es gehe um die Freiheit, es gehe um das Wohl des Landes und deswegen spricht er mit allen und kooperiert auch mit allen. Aber man muss auch sagen, es hat ihm damals sehr viel Spott eingebracht. Also das war auch, er hatte dann damals auch ein Buch, den Prolog geschrieben zu einem Buch von Mitsotakis und schrieb darin von meinem Freund Kostas und das war natürlich dann alles etwas merkwürdig, weil die griechische Linke Aber nicht nur die Linke, muss man dazu sagen. Die war dann nicht nur überfordert, sie fand das doch ziemlich merkwürdig, diese Schwankungen, die es gegeben hat. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Es gab immer diese Schwankungen. Für ihn gehörte das alles dazu. Er liebt sein Land oder er liebte sein Land. Er liebte die Unabhängigkeit seines Landes. Er wollte keine Grenzverletzungen haben. Und insofern mischte er sich immer wieder ein. Und interessant ist, dass er natürlich, was die Türkei betraf, da Großartiges geleistet hat, damit griechische und türkische Künstler überhaupt sich begegnen konnten. Das war schon etwas Neues, was da geschaffen wurde. Auch die Kooperation mit Sülfü Livaneli und anderen, die auch Maria Ferrantouris später fortgesetzt hat. Aber beispielsweise jetzt vor ein paar Jahren, als es darum ging, wie wird der Name des nördlichen Nachbarns sein, was die Griechen gerne Skopje nennen?
Nordmazedonien.
Wird es den Namen Mazedonien behalten? Nordmazedonien ja oder nein? Da hat er sich auch sehr stark dagegen positioniert.
Viele haben gesagt, er hat sich da populistisch, nationalistisch verhalten. Trifft es das?
Ja, kann man, also aus meiner Sicht kann man das schon sagen. Also das, aber aus seiner Sicht, denke ich mal, ist das etwas gewesen, was für ihn einfach in diesem, so wie er sich bewegte, einfach auch dazugehörte. Eben die Unabhängigkeit des Landes, die Souveränität Griechenlands nichts anzutasten, das war ihm immer was ganz Wichtiges.
Herr Asbestopoulos, wie hat er sich eigentlich in den vergangenen Jahren in der Eurokrise positioniert, als ein Mann, der sich gern in alles Politische einmischt und als die EU dann unter deutscher Ägide versuchte, Griechenland ein Sparprogramm aufzudrücken und das dann auch schließlich geschah?
Also am 12. Februar 2012 hat er zusammen mit Manolis Gelesos, dem im letzten Jahr verstorbenen anderen Widerstandsikone Griechenlands, der die Hakenkreuzfahne von der Akropolis runtergerupft hatte, haben sich diese beiden greisen Leute zusammengetan und haben versucht, bei einer großen Demonstration auf dem Syntagmaplatz in Athen gegen diese Sparpolitik zu demonstrieren. Dabei wurde er auch mit Tränengas mitten ins Gesicht getroffen, was ihn auch seinen Gesundheitszustand von da an sehr stark beschädigt hat. Er hat sich gegen die Eurokrise eingesetzt und für ein Miteinander in Europa, wobei er da schon ganz klare Vorstellungen hatte, denn seiner Vorstellung nach haben die Griechen halt ein Talent dazu, das Gute im Leben zu finden, nicht im Sinne von faul sein, sondern die positiven Seiten, einen Optimismus im Leben zu finden, eine Kunst im Leben, einen Tanz im Leben. Und er fügte dann in persönlichen Gesprächen ein, und die Deutschen hätten so eine fantastische Organisation. Man solle sich mal vorstellen, wenn die zusammenarbeiten würden, was da rauskommen könnte. Das war seine Einstellung, und er hatte auch die Einstellung, dass Griechenland halt nicht ein Industriestaat ist und halt deswegen nicht in so einem industriellen Wettbewerb mitwirken kann. Er hatte, und das gehört für mich auch zur Eurokrise hinzu und zu dem ganzen Industriegespräch, was wir immer haben, er hatte auch zur Klimakrise eine sehr dezidierte Meinung. Die war dann auch pessimistischer Optimismus. Er sagte, die Menschen werden sich selbst abschaffen, die sterben aus. Und das ist was ganz Fantastisches für die Natur. Da werden die Vögel frei sein, die Hunde frei sein, die Bäume können blühen. Das heißt, er sah alles als eine Einheit und als ein miteinander wechselwirkendes Gebilde. Nichts nur singulär. Wenn man mit ihm sprach, dann sprang er, wie es eben erwähnt wurde, von Mao, erklärte, was er dann Schlechtes bei Ceausescu gesehen hatte und landete bei der Eurokrise. Das war ein normales Gespräch mit ihm. Und zwischenzeitlich kam dann halt die Erwähnung von tagesaktuellen Ereignissen in Griechenland. Also ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, dass er, als er über Alexis Tsipras sprach, dann irgendwann mal auch auf einen Schüler kam, der von seinen Mitschülern totgeschlagen wurde und dann gesellschaftspolitisch versuchte, das in Verbindung zu setzen. Die Eurokrise, die Gewalt in der Jugend, dies und das und alles. Und alles passte bei ihm zusammen. Er konnte fantastisch stundenlange Monologe dazu führen.
Herr Hansa Strecker, wenn Sie mit ihm verhandelt haben, geredet haben, Sie kannten ihn ja sehr gut, hat das dann eine Rolle gespielt oder ging es da dann letztendlich nur um seine Kunst, um seine Musik? Oder hat er gelegentlich auch über die germanische Sparsamkeit hergezogen und das mediterrane, sonnendurchflutete Griechenland hochleben lassen?
Also er war, wenn Sie ihn erleben, immer zu allem geöffnet und hat zu allem immer was sagen wollen. Und er hat sehr gerne selbst Vorträge gehalten. Und das war dann in seinem Arbeitszimmer immer ein Gemisch von Fachgespräch und Weltgespräch und Weltschmerz. Und ich will das jetzt nicht herabwürdigen, sondern einfach, so war er. Er hat gelebt und so, als ob er von zwei Seiten als Terze angesteckt worden sei. Immer in enormer Hochdruckphase und natürlich haben wir über die Musik gesprochen und am liebsten wollte er natürlich, dass viel mehr Aufführungen stattfinden und das ist auch sicher jetzt unsere Hauptaufgabe, dass das Werk von ihm, was also vor allem auch das Sinfonische und auch die Opern viel zu wenig in der, ja, im Bewusstsein des Musiklebens verankert ist und dass wir das jetzt mit Nachdruck nachholen müssen.
Hat er sich als griechischen oder als europäischen Künstler verstanden?
Also aus meiner Sicht immer nur als europäischer Künstler, Weltkomponist im Prinzip.
Frau Kuczydo, er hat mal gesagt, die größte Enttäuschung meines Lebens besteht darin, dass ich aus ihm scheiden werde, ohne Griechenland so zu erleben, wie ich es mir erträume. Welches Griechenland schwebte ihm davor?
Ich glaube, das schwebte ihm vor, ein Griechenland der Gerechtigkeit, ein Griechenland der Unabhängigkeit, ein Griechenland, das nicht Spielball der verschiedenen Mächte ist. Das war, glaube ich, das, was er sich so vorgestellt hat. Und das ist ja das, was auch seine Generation sich vorgestellt hat, die teilweise schon auch, man könnte fast sagen, eine verlorene Generation war, die wahnsinnig gekämpft hat, die gefoltert wurde, die misshandelt wurde, die ins Exil ging, teilweise auch in die Sowjetunion ins Exil ging oder in anderen osteuropäischen Staaten und die aber nie das gesehen haben, was sie eigentlich sich so als Vision erträumt hatten, eben dieses gerechte Griechenland. Es gab dann in den 80er Jahren mit der Regierung Papandreou und den Sozialisten, eigentlich war das ja auch so die Hoffnung, dass etwas Neues kommt und dann entpuppten sich die Sozialisten ja auch nicht so gerade als das, sage ich jetzt mal salopp, das Gelbe vom Ei. Sie brachten zwar viele Veränderungen in Griechenland ein und sie haben auch dafür gesorgt, dass diese nationale Versöhnung dann doch ein Stückchen weit stattgefunden hat zwischen rechts und links, aber eben dieses Land der Gerechtigkeit und Freiheit, das hat es nicht gegeben und das hat er sicherlich auch nicht erlebt.
Wird er über den Tod hinaus die griechische Gesellschaft prägen, beeinflussen? Wird er womöglich dafür sorgen, dass das immer ein widerständiges und kämpferisches Volk bleibt, Herr Asbestopoulos?
Ich denke schon. Wenn Sie eine Demonstration in Griechenland besuchen, werden seine Lieder gespielt. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Wenn Sie bei einer politischen Versammlung sind, werden seine Lieder gespielt. Wenn die Menschen sich abends zusammensetzen bei einem Glas Wein im Privaten, werden seine Lieder auch aus politischen Gründen gespielt. Und untereinander, wenn man mit Menschen politisch spricht, kommt dann das passende Lied. Also was ich noch erwähnen würde, was mir jetzt eben gefehlt hat in dem ganzen Stück, was wir gesagt haben, ist zum Beispiel das Lied des toten Bruders. Das ist das, was sich viele Griechen, ich sehe es auch heute in sozialen Medien, als Simbekiko für ihren Tod gewünscht hätten. Das ist das Lied des toten Bruders, der dann im Bürgerkrieg, wo der Mikis das in den Bürgerkrieg versetzt hat, gefallen ist, wo die Mutter zwei Kinder im Bürgerkrieg hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und beide sind ja ihre Kinder. Und wo aber auch der tote Bruder mit dem Tod tanzt, um seine Mutter noch eine Stunde zu sehen und am Ende mit dem Tod als Freund geht. Und das ist eine Lehre, eine komplexe Lehre, die Mikis mit seinem Werk, aber auch mit seinen Schriften und auch mit seinem teilweise kontroversen Agieren versucht hat zu hinterlassen und womit wir uns alle beschäftigen werden, deswegen wir auch die Lieder singen werden. Die Wirkung, die er auch selber in sich und im Tod gesehen hat und die Integration beider Seiten. Sie hatten angesprochen, dass er Minister war unter Mitsotakis. Was er persönlich immer damit begründete, dass er unter Mitsotakis erreicht hat, dass der Bürgerkrieg als Bürgerkrieg anerkannt wurde. Die Aussöhnung fand unter den Sozialisten statt. Das Gesetz, dass der Bürgerkrieg Griechenlands, der nach dem Zweiten Weltkrieg das Land verwüstete, als Bürgerkrieg und nicht als Bandenkrieg, wobei mit Banden dann die Linken gemeint waren, anerkannt und gesetzlich festgeschrieben wird, das ist ein Werk, das er als Minister ohne Geschäftsbereich gemacht hat.
Also, es wird viel von ihm bleiben. Griechenland trauert um Mikis Theodorakis, der viel mehr hinterlässt als Alexis Sorbas und den Sirtaki. Ich bedanke mich bei Vassilios Asbestopoulos, er ist Journalist und Buchautor, bei Dr. Peter Hanser Strecker, Verlagsleiter von Schott Music, der Theodorakis herausbringt, und Anna Kuczydo, sie ist SWR-Journalistin und derzeit in Thessaloniki. Am Mikrofon war Martin Durm.